Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Seit 2017 ist er Torwarttrainer bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg. Im Februar 2021 war er erstmals zu Gast bei Im Kopf des Trainers. Er war auch einer der ersten, die unseren Hörern noch ein kostenloses Goodie geschenkt haben, nämlich seine PowerPoint-Präsentation über die Philosophie der Torwarttrainerausbildung bei den Wölfen. Die ist übrigens immer noch extrem nachgefragt bei unseren Usern. Er ist im Besitz der höchsten Torwarttrainerlizenz des DFB. Ich freue mich extrem, dass du wieder bei uns dabei bist, zu Gast bei Im Kopf des Trainers. Hallo Pascal Vormann, herzlich willkommen. Hi Pascal.
Hallo, grüß euch. Ich freue mich auch, wieder da zu sein.
Es ist ganz wunderbar, dass wir dich wieder haben. Ich fand es extrem interessant für mich als Trainer, der nie selbst im Tor stand, war bei den ersten beiden Folgen sehr viel dabei. Da waren zum Beispiel Tipps dabei für ja Bezirksliga-Trainer, für Kreisliga-Trainer, die vielleicht selbst nie Torwart waren oder die keinen Torwarttrainer haben, wie man trotzdem so das Torwartspiel besser verstehen kann, wie man auch den Torwart auf den untersten Levels auch noch besser machen kann. War sehr spannend. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, Folge 46 und Folge 47 mit Pascal Vormann, waren extrem viele Tipps vom Profi dabei, auch für alle Amateurtrainer. Da wir da direkt in die Materie eingestiegen sind, möchte ich heute mal anders anfangen. Du hast im Juli 2023 eigentlich Jubiläum gehabt, richtig? Du bist, bevor du zu den Profis kamst, warst du ja im NLZ bei den Wölfen und bist jetzt 10 Jahre dabei, richtig, beim VfL?
Richtig, das stimmt. 10 Jahre schon dabei, 2013 dazugekommen, habe jetzt mein 10-Jähriges gehabt und ich hoffe, viele Jahre folgen noch da drauf und es macht unheimlich viel Spaß, den Wolf durch zu arbeiten.
Gab es denn eine schöne Feier zum Jubiläum für dich?
Nee, eigentlich weniger, weil auch durch die Corona-Zeit, eigentlich macht man immer so ein Rahmenprogramm dann auch bei einer Weihnachtsfeier, wenn die Leute geehrt, die gewisse Anzahl an Jahren da sind. Das gab es ja nicht. Ich denke mal, das wird im kommenden oder in ein paar Wochen wird das jetzt nachgeholt. Aber nichtsdestotrotz ist auch egal, wie lange man da ist, sondern nur, dass die Leute mit mir zufrieden sind, das ist das Hauptthema.
Ja, dann wollen wir jetzt aber trotzdem noch wissen zum Thema Feiern. Bist du ein Party-Biest, ein Feier-Biest oder nicht? Was war die wichtigste Feier überhaupt in deinem Leben bisher?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich finde so ein bisschen nach der Geburt meines Kindes lässt man so ein bisschen dann die Seele baumeln und der Druck fällt ab. Zwei Sachen in Wolfsburg waren es. Einmal die Feier nach der gewonnenen Relegation gegen Eintracht Braunschweig. Das war nochmal was extra Vagantes, obwohl eigentlich nicht zu feiern gab, aber trotzdem ist man irgendwie in der Bundesliga geblieben. Und dann auch das Erreichen der Champions League war nochmal, war dann mit Freude und mit Erreichen und mit positiven Erlebnissen, weil so eine Relegation ist ja eher so mit negativen Ergebnissen belebt oder hat einen Beigeschmack, aber die Erreichen der Champions League war dann nochmal, wo man sagt, wow, jetzt hat man es geschafft, jetzt hört man auch mal mindestens 6-mal die Hymne und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, ein schönes Glücksgefühl.
Wie habt ihr da gefeiert und wie feierst du grundsätzlich dann am liebsten?
Im Mannschaftshotel waren wir ja 10 Tage in der Corona-Quarantäne, sage ich jetzt mal, und dann sind wir da zurück und dann wurde alles vorbereitet und haben ausgiebig dann auch den Sieg, den Einzug in die Champions League ausklingen lassen. Grundsätzlich bin ich jetzt nicht so derjenige, der jede Party mitnimmt, aber wenn ich da mal unterwegs bin, macht es schon Spaß und ausgiebig zu feiern, gehört auch mal dazu, aber der Job lässt ja auch relativ wenig Spielraum dafür, dann um die Häuser zu ziehen. Und von der Seite her bin ich auch im Gesetzten, ich sage jetzt mal in so einem Alter, wo man sagt, man trifft sich lieber abends und man trinkt ein Glas Wein zusammen, als wenn man jetzt von Disco zu Disco zieht.
Und trotzdem gab es bestimmt so die lustigste Sache, die du irgendwann mal in deinem Leben beim Feiern erlebt hast. Was war das?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, am besten sind die Feiern, wo man vielleicht gar nicht mehr so viel, wo man gar nicht mehr so viel vorher von weiß, was da alles passiert ist. Aber ich denke auch immer so, gerade als Fußballteam, was dann da passiert, bleibt auch da, ist immer ganz, ganz wichtig. Wichtig ist immer, dass der Spaß dabei ist, dass man lustig ist, dass man da irgendwie nicht dann irgendwo auf irgendwelche Leute stößt, die vielleicht nicht dem Verein gut gesonnen sind. Also von der Seite immer Friede und Freude, und das lasse ich dann auch raus. Und ja, es gab jetzt kein besonderes Ereignis, aber trotzdem ein paar schöne, die dabei waren.
Und so die verrückteste Person, der du vielleicht begegnet bist, vielleicht auch beim Bayern oder woanders in deinem
Ah,
Leben bisher?
relativ wenig, weil man muss ja auch sagen, wenn man jetzt mit seinen Jungs dann unterwegs ist, auch mit den Spielern, ich meine, man versteht sich gut mit denen, die lernen dann auch ein paar Jungs kennen, die man eigentlich, ich sage immer, nur aus dem Fernsehen kennt, die kommen dann dazu, und man trifft immer mal den einen oder anderen. Nichts Gravierendes, nichts Besonderes, aber man ist so ein bisschen in diesem ganzen Schlauch ja dann drin, und man kennt sich untereinander, aber das ist jetzt, ich sage jetzt mal so, ja, auch nichts Besonderes, wenn man jemanden dann aus dem Fernsehen irgendwie kennt, und dann unterhält man sich mit dem und unterhält man sich über Gott und die Welt, und alles total entspannt und wie ganz normale Leute dann auch sind halt, ne?
Und die eine Person, mit der du gern nochmal ein Gläschen Wein trinken würdest, völlig beliebig aus der
Also
kompletten.
es muss jetzt nicht unbedingt eine Frau sein, aber so, ich hätte schon mal irgendwie ein Interesse, so, ich sage jetzt mal so, Olli Pocher oder grundsätzlich vielleicht auch dann aus dem Showbusiness, wo man sagt, okay, Elton, oder vielleicht auch, wenn es auch nur, ich sage jetzt mal, ein bisschen ältere Generation, sich Günther ja auch irgendwie sowas, wo man sagt, das einfach mal zu erleben, was da auch hinter steckt. Jetzt nicht nur, was man sieht, sondern auch, was dahinter steckt, welche Arbeit dahinter steckt, welche Höhen, welche Tiefen, welche Erfolge, welche Misserfolge. Das macht das Leben ganz spannend. Und gerade auch so ein Olli Pocher zu sehen, ist das jetzt derjenige, den man halt im Fernsehen kennt, oder ist das eine ganz andere Person? Und das ist immer das Spannende an der ganzen Situation.
Dann zum Schluss von diesem Komplex, wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chancen auf Gold, Silber oder Bronze?
Ich würde sagen, es fällt mir jetzt spontan ein, ich würde Fußballgold nehmen, weil ich glaube, ich bin ganz, ganz gut, präzise mit meinem rechten Fuß, und ich glaube, da hätte ich schon gute Chancen, da vielleicht auch was zu holen. Das wäre noch ein absolutes Highlight, und ja, da gehört nicht nur die lange Schlagtechnik zu, auch so wie im Golfen eigentlich auch das Putten, die Technik, und da würde ich mich schon so sehen, dass ich das versuche, auf jeden Fall ganz gut umzusetzen.
Und mit wem vom VfL Wolfsburg würdest du gerne im Finale stehen und ihn dann abziehen?
Das würde ich auch lieben gerne mit Maximilian Arnold, weil man immer so ein Battle hat. Das wäre schon schön. Und natürlich, wenn man dann als Liga da rausgeht, dann wäre es noch viel, viel schöner. Aber es gibt so ein, zwei Kandidaten, mit denen spielt man lieber nicht, weil die auch ein sehr, sehr gutes Füßchen haben.
Ja, vor allem gerade Maxi Arnold, das als Freistoßspezialist ist er ja landesweit bekannt, ja? Hättest du eine gute
Ja.
Chance gegen den, ja?
Ja, ich glaube ja, weil man einfach sich so gegenseitig hochschaukelt, und vielleicht kann man ihn auch dann mit Worten so ein bisschen provozieren und vielleicht ein bisschen abbringen. Aber natürlich, jeder Bundesligaspieler ist so gut mit dem Ball am Fuß, dass man da ja schon wenig Chancen sieht. Aber es wäre einfach für den Gaudi einfach eine richtig gute Sache.
Dann sind wir schon in der VfL-Thematik drin. Was beschäftigt dich als Bundesliga-Torwarttrainer gerade so am meisten in deiner Arbeit?
Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, das Rad hat ja immer weiter. Es ist jetzt schon was fast wieder Halbserie. Man lässt so ein bisschen Revue passieren. Hat man alles richtig gemacht? Kann man vielleicht was ändern? Wie verändert sich der Kader? Muss man jetzt schon wieder Gespräche führen? Braucht man vielleicht was Neues nächstes Jahr? Jetzt haben wir natürlich auch mit dem Wechsel der Nummer 1 von Castells nächstes Jahr zu Grabara auch einen sehr, sehr großen Schritt schon mal gemacht in den letzten Wochen. Und das Rad dreht sich immer weiter. Man ist halt in seinem ganzen Alltag verwickelt. Jetzt hat man, wie ich gerade gesagt habe, eine neue Nummer 1 verpflichtet. Jetzt muss man dem auch schon mal gerecht werden, bis er dann auch wirklich bei uns ist. Man schaut sich Live-Spiele an, man telefoniert mit ihm. Und grundsätzlich als Torwarttrainer beschäftige mich halt ja das gesamte Torwartspiel. Man schaut viel Fußball, man sieht Torhüter, die auf dem aufstrebenden Ast sind, vielleicht auch auf einer negativen Spur. Man verlangt von dem einen, dass er vielleicht schon einen Schritt weiter ist. Man macht sich Gedanken, was kommt nach der, ich jetzt persönlich jetzt nicht besonders Gedanken, aber was kommt nach der Ära Neuer, was passiert, wie sind das bei anderen Vereinen? Man beschäftigt sich ja, weil man jeden Tag irgendwie Kontakt hat, und das ist auch sehr, sehr interessant, und auch Insider-Sachen mal zu wissen. Aber grundsätzlich ist es so, man hat so viel selber mit einem Job zu tun, dass man da halt auch ja total ausgelastet ist.
Wie hast du dich denn als Trainer in den letzten Jahren weiterentwickelt, verändert vielleicht sogar auch?
Ja, ich glaube einfach wichtig ist grundsätzlich, dass man sich immer selbst reflektiert, dass man immer demütig bleibt, weil man darf ja auch nicht vergessen, man tendiert ja schnell darum, wenn man in das Bundesliga-Geschäft reingerutscht, man hat es jetzt geschafft, man ist drin, aber man muss immer demütig sein, dass man sagt, okay, ich habe einen Job von 18 in ganz Deutschland und dann geht es einfach weiter. Es gibt ja immer Leute. Der eine sagt, ja, ich bin mit dem zufrieden, was ich erreicht habe, und man bleibt so einfach in seinem Business drin. Der andere hinterfragt sich, kann man da vielleicht was ändern? Kann man da eine Stellschraube ändern? Kann man da vielleicht neue Wege gehen, neue Techniken, neue Trainingsinhalte nehmen? Und ich möchte mich halt stetig verbessern. Das heißt, auf dem Platz, außerhalb des Platzes, in der Persönlichkeit, ja, alles, was dazugehört. Und da bin ich immer so ein bisschen in der Reflexion und klar ist es auch, man spricht auch mit ein paar Leuten mal, die auch vielleicht einem mal was sagen können. Man redet mal mit Experten und sagt, wie ist das? Macht man dies? Macht man das richtig? Ist Social Media ein guter Weg? Ist ein Interview ein guter Weg? Man soll alles einfach lassen. Man konzentriert sich nur auf seinen Job und das kommt alles von alleine. Man muss sich da alles mit auseinandersetzen. Und ich finde, so über die Zeit habe ich einfach gelernt, wichtig ist, dass man sich selber erstmal im Reinen ist. Ja, und vielleicht nicht immer anderen Leuten es recht macht in dem Sinne, weil es bringt halt nichts, wenn man anderen Leuten es recht macht und sich selber vielleicht, ich sage jetzt mal, nicht so gut dabei fühlt oder unglücklich ist. Und von der Seite her habe ich dann ganz guten Weg gefunden, meine Arbeit zu machen, hochprofessionell, immer wieder auf dem Sprung zu sein für was Neues und einfach meinen Horizont zu erweitern. Und das macht mir riesig Spaß und ich glaube, ich bin immer noch nicht am Ende des Tunnels und von der Seite her freue ich mich auf die nächsten Aufgaben.
Und was war so ein lässiger Tipp, den du in diesen Gesprächen, die du gerade angesprochen hast, bekommen hast?
Ja, manchmal ist es ja auch so, man handelt auch aus Emotionen, man muss vielleicht auch mal was sacken lassen, man muss auch vielleicht mal was sachlicher betrachten, man muss vielleicht auch das große Ganze eher sehen als vielleicht die Sache, worum es dann nur geht. Man muss natürlich auch immer, was ich auch gelernt habe in der Zeit, man muss sich in die andere Person, wo man mitspricht, sich hineinversetzen. Wie denkt der überhaupt? Welche Ansatzpunkte hat der? Das ist einfach, ja, immer, es geht eigentlich grundsätzlich immer um die Kommunikation. Wie ist die Kommunikation? Ruft man lieber einen an, schreibt man lieber eine SMS, ist man transparent, redet man vielleicht, was auch einem nicht gefällt, sehr, sehr direkt, aber man ist wenigstens ehrlich. Und das hat sich ja alles sehr, sehr entwickelt, wo man sagt, kann man überhaupt immer ehrlich und direkt sein? Muss man lieber zurückgehaltener antworten? Muss man vielleicht auch Sachen vielleicht eher angehen, damit alle anderen zufrieden sind? Und ich habe einfach mal einen Weg gefunden, man muss schon drauf achten, aber man sollte sich halt auch nicht persönlich verstellen, sondern man sollte seiner Linie halt immer treu bleiben. Und dann gilt es halt einfach auch mit Leistung zu überzeugen. Das dauert halt einen Moment und das ist auch immer schwierig, aber ich glaube, im Endeffekt setze ich dann Qualität auch durch. Und das ist so mein, ich sage jetzt mal so mein Ziel und mein Slogan zu sagen, ich muss meiner Linie treu bleiben, ehrlich und gerecht. Aber grundsätzlich auch, manchmal muss man auch vielleicht dann auch egoistisch handeln, damit man für sich auch einfach eine innerliche Zufriedenheit hat, weil das ist, glaube ich, das A und das Entscheidende, glaube ich, in vielen Sachen.
Was meinst du mit egoistisch handeln? In welchen Situationen?
Ja, manchmal muss man ja auch einfach sagen, okay, mir ist jetzt auch egal, was der andere vielleicht denkt, was der andere von mir denkt, wie es da weitergeht. Ich habe jetzt die Entscheidung so getroffen, weil es für mich im Moment die richtige ist, weil es für mich im Verein, im Sinne des Vereins die richtige ist. Und da muss man einfach auch mal klar eine Entscheidung treffen. Mir ist es lieber, man trifft eine Entscheidung und die geht vielleicht auch mal falsch, als wenn man immer so sagt, ja, ich weiß nicht, frag lieber den, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, sondern das verlange ich auch von meinen, ich sag mal, meinen Torwarttrainerkollegen im Verein, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn man mal daneben liegt. Man kann jetzt nicht immer daneben liegen, aber sehr selbstbewusst, sehr klar und auch direkt zu entscheiden. Und es hat sich alles so, ich sage jetzt mal, auch über die Jahre entwickelt, wo halt so eine Entscheidung relativ schwer manchmal zu treffen ist, weil wer will halt noch eine Entscheidung treffen? Das ist auch immer so ein großer, großer Punkt.
Jetzt arbeitest du in der Fußball-Bundesliga, wo ja immer wieder Trainer auch freigestellt werden, entlassen werden. Du hast jetzt die komfortable Situation, dass du seit 6 Jahren jetzt mit derselben Nummer 1 zusammenarbeitest, Koen Casteels. Wie hat sich diese Zusammenarbeit auf dem Platz, neben dem Platz ganz konkret weiterentwickelt in dieser langen Zeit?
Ja, erstmal war es für mich ja relativ schwierig, ganz am Anfang zu sagen, okay, ich komme dazu als junger Torwarttrainer aus dem NLZ, das sind gestandene Bundesliga-Torhüter da mit Diego Benaglio noch. Die Situation war selbst ein bisschen tricky mit Benaglio und Castells, wer spielt, wer ist die Nummer 1. Dann habe ich aber schnell, glaube ich, den Jungs gezeigt, okay, ich habe einen kleinen anderen Ansatz wie der damalige Torwarttrainer, das fruchtet, das macht Spaß, das ist modern. Dann hat sich ja so ein bisschen dieses Problem Castells Benaglio halt auch gelöst mit dem Abgang von Benaglio. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, ich habe mein klares Ziel mit ihm, ich habe meine klare Vorstellung, er hat auch seine Sachen, er ist natürlich auch sehr, sehr gut ausgebildet worden, schon in anderen Vereinen, wo er vorher war. Und wir haben einfach ein paar Sachen halt geschraubt, Intensität hochgefahren, spielnaher trainiert, härter trainiert. Und dann entwickelt sich auch ein Vertrauensverhältnis, wo man über Sachen spricht, wo man sich einfach nur angucken muss und man weiß, was der andere denkt. Und ich denke, dass Kuhn von vornherein ein sehr, 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 sehr guter Bundesliga-Torhüter schon war. Und ich hoffe, ich habe ihm vielleicht nochmal so ein bisschen ein paar Prozent mehr gegeben. Und wir haben einfach ein blindes Verständnis. Aber das ist trotzdem immer das Ergebnis der Nummer 1 oder die Qualität der Nummer 1 ist einfach ein Ergebnis der oder eine Leistung der gesamten Gruppe. Und das muss man auch immer im Vordergrund stellen. Weil im Verein gibt es nicht nur eine Person oder zwei, sondern wir müssen halt immer als Gruppe funktionieren, respektvoll miteinander umgehen, loyal miteinander umgehen. Und ich glaube, dann trägt er halt die Früchte an jedem Samstag. Und das ist einfach eine Belohnung für alle.
Du hast in der ersten Folge gesagt, du möchtest als Torwarttrainer kein klassisches Chef-Angestellten-Verhältnis haben. Deshalb bin ich hundertprozentig überzeugt, du holst dir auch Feedback ein von Castells und von den anderen Goalies, die du coacht. Wie holst du dieses Feedback ein?
Ja, dass man einfach die, ne, gerade, ich sage es mal, beim Kuhn ist es ja so, man muss ihn einfach auf den Samstag drauf vorbereiten. Man hat seine Abläufe, man hat seine Routine, der macht das, der ist da sehr routiniert. Dann hat man mit der Nummer 2, mit Pavao Perwan, der jetzt nächste Woche 36 wird, mit dem unterhält man sich ja schon mal intensiver, der jetzt nicht jeden Tag in diesem Fokus ist, Nummer 1 zu sein. Ja, wie nimmt er das auf? Was kann man vielleicht ändern? Wie ist die Gruppendynamik? Was ist der Tenor in der Gruppe? Was wird besprochen? Also eigentlich hole ich mir nur Feedback ein, dass man über gewisse Inhalte halt einfach spricht. Und mir ist es ja auch so wichtig zu sagen, ja, ich habe meine Meinung, ihr habt eure Meinung und wir müssen einfach auf dem Trainingsplatz oder außerhalb des Trainingsplatzes so miteinander umgehen, dass wir alle die gleiche Meinung vertreten und mit der Meinung zufrieden sind. Und das ist, glaube ich, die Sache. Es bringt ja nichts, dass ich meine Meinung durchdrücke und die sind unzufrieden, sondern es ist einfach ein Geben und Nehmen. Ich lebe von denen, die leben von mir. Und wenn es beides zusammenpasst, haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Gruppendynamik und sind da erfolgreich. Und das zeigen, glaube ich, auch die letzten Jahre der Leistung aus. Aber wie schon gesagt, das ist immer dann auch ein Ergebnis der Loyalität der Torwartgruppe untereinander.
Aber bei welchem Thema wart ihr vielleicht mal nicht einer Meinung und wie habt ihr das dann gelöst?
Natürlich ist man über manche Spielsituationen vielleicht mal nicht so einig oder der Torwart hat einen anderen Blickwinkel im Tor oder wie auch immer. Aber ich bin ja auch so, ich sage jetzt mal, ich betrachte es auch so nüchtern zu sagen, okay, die haben mehr Erfahrung auf dem Platz, die entscheiden auf dem Platz, also müssen die auch die Entscheidung halt treffen. Ich kann denen ja auch nur Tipps geben, ich sage ja nicht, ihr müsst das und das machen, sondern ich verlange ja auch von denen auf dem Platz, dass sie kreativ sind, dass sie eigene Entscheidungen treffen. Und es war aber bisher noch nie so in 6 Jahren, dass man sich irgendwie mal für 5 Minuten angeschrien hat und man hat 2 Tage nicht miteinander geredet, sondern es war immer sehr, sehr sachlich, sehr loyal und wir haben eigentlich immer den gleichen Weg gefunden und wir sind da auch sehr, sehr eng zusammengewachsen über die Jahre.
Und was spürst du, oder vielleicht hat er es sogar verbal auch geäußert, bei Castells, wo ist er dir am dankbarsten für das, was du in den letzten 6 Jahren mit ihm erarbeitet hast oder was dich konkret als Torwarttrainer ausmacht?
Ja, ich glaube einfach, dass ich von ihm jeden Tag 100% abverlange, dass ich die Intensität hochfahre, dass ich ihn halt immer auf den Spieltag vorbereite und auch nicht überlagere mit irgendwelchen Themen, sondern wir trainieren gut, wenn es mal nicht so gut ist, lasse ich den halt auch gerne mal oder allen auch spüren, beziehungsweise sagt ihnen das auch. Aber wir haben da einfach ein blindes Verständnis. Ich weiß, was der Kuhn braucht. Ich weiß, wie man ihn dann auch in gewissen Situationen anpacken muss, wie man mit ihm reden muss. Und dann ist es mein Ziel ist es oder mein Ergebnis muss halt sein, ihn jeden Samstag auf den Platz zu bekommen, fit, gut vorbereitet, und dann muss er das halt umsetzen. Und das haben wir auch unter der Woche gemacht, wenn man ihn auch in dem Alter vielleicht mal einen Tag in der Kabine lässt, wenn man ihn nur im Kraftraum lässt, wo man sagt, okay, man ist ihm vielleicht auch in der Kommunikation schon mal einen Schritt voraus, ich weiß, wie er denkt, und man kommt ihm zuvor, wo man sagt, okay, der Trainer beschäftigt sich mit meiner Personalie. Also all solche Geschichten, also eine ganz, ganz offene, vertrauensvolle, transparente Kommunikation. Ich glaube, das ist das A und O, wo sie nicht wissen oder wo sie nicht die Angst haben zu müssen, die wissen nicht, was den nächsten Tag passiert oder wie ich jetzt reagiere, sondern es ist ein eingespieltes Team.
Du hast gesagt, Ende der Saison 23/24 wird er dann den VfL verlassen nach einer sehr langen Zeit. Ihr habt das im September 2023 auch angekündigt und der Neue kommt vom FC Kopenhagen. Hast du mit Castells jetzt für eure letzte Saison, habt ihr da noch konkrete Ziele, was eure Arbeit zusammen betrifft, noch ausgemacht?
Ja, es ist einfach so. Ich meine, ich tat mich auch sehr schwer, wenn dann die Entscheidung so gefallen ist von beiden Seiten, dass es halt einfach besser ist. Man trennt sich am Ende der Saison. Grundsätzlich darf man halt nicht vergessen dabei, dass er 9 Jahre beim VfL ist. Das ist jetzt nicht so nach 2 Jahren, streicht er die Segel und geht woanders hin, sondern ich finde es, man muss es total akzeptieren, und ich finde auch grundsätzlich für uns als Verein schade. Aber in der Situation, wo er ist, auch mit den Fähigkeiten und dem Alter, glaube ich auch, dass es nochmal Spaß machen könnte, was anderes zu sehen, was anderes zu erleben. Und unser Ziel muss halt ganz ehrlich sein, natürlich bestmöglich in der Saison abzuschneiden, mit ihm, dann nochmal einen würdigen Abschluss, zu bekommen. Und wir werden immer in Kontakt bleiben. Ich werde das immer wieder verfolgen. Ja, und ich freue mich einfach, egal was jetzt auch im Sommer passiert. Das ist erstmal eine andere Sache. Da beschäftige ich mich dann nachher mit. Aber ich freue mich einfach nochmal bis zum letzten Tag mit ihm jeden Tag arbeiten zu können. Und das hat mich als Torwarttrainer auch geprägt.
Du warst schon traurig, als klar war, dass er euch verlassen wird.
Natürlich, also es ist ja immer so, man hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis, man hat einen überragenden Torhüter mit einer überragenden Fähigkeit. Warum sollte man froh sein, wenn der dann den Verein verlässt? Nichtsdestotrotz ist es meine Aufgabe, dann im Sinne des Vereins auch Alternativen zu sammeln. Die haben wir dann frühzeitig zusammengestellt. Wir haben uns sehr frühzeitig auf einen festgelegt, haben das schnell umsetzen können. Da bin ich auch meinen Chefs sehr, sehr dankbar für. Und von der Seite her war das Thema dann auch schnell abgehakt. Ja, Castells möchte den Verein verlassen, ist nach 9 Jahren bereit für was anderes. Wir haben eine Alternative sehr, sehr schnell und gut gefunden. Und ich glaube, da war das Thema auch sehr, sehr schnell erledigt mit guten Entscheidungen.
Cheftrainer hast du angesprochen. Du hattest schon ein paar beim VfL. Andries Jonker, Marc van Bommel, Martin Schmidt, Florian Kohfeldt, Niko Kovac ist es jetzt, Bruno Labbadia, Oliver Glasner. Mit einigen hast du schon gearbeitet und dennoch war die Zusammenarbeit wahrscheinlich extrem unterschiedlich von dem einen zum anderen, oder? Wie war so die Herangehensweise, die du vielleicht dann auch sogar ändern musstest, weil ein neuer Cheftrainer da war?
Ja, grundsätzlich muss ich sagen, für den VfL Wolfsburg habe ich schon sehr, sehr viele Trainer gehabt. Wenn man wenn das ruhige Fahrwasser hier sieht und trotzdem viele wechselnde Trainer. Ich bin erstmal dankbar, dass ich hier jedes Mal bleiben durfte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Grundsätzlich muss ich auch immer sagen, egal wem ich spreche, ich hatte mit allen ein vernünftiges, professionelles, gutes Verhältnis. Ich glaube auch, dass es mir geholfen hat in der Situation, dass man immer wusste, der Torwart funktioniert. Man kann sich auf den Torhüter verlassen. Der bringt seine Leistung. Man muss sich natürlich ein bisschen auf das System umstellen. Man muss sich wahrscheinlich auf die neuen Trainingszeiten umstellen, vielleicht auch die anderen Inhalte umstellen. Aber das ist ja wie bei allen Sachen. Man hat eine schnelle Gewohnheit, man gewöhnt sich an alles. Und dann ist das ja einfach, ich sage jetzt mal so drin, und die Gewohnheit steht dann im Vordergrund. Ich muss trotzdem sagen, es haben mich alle relativ viel in Ruhe gelassen, relativ entspannt die ganze Sache gesehen, und das hat natürlich mir auch geholfen, anstatt jetzt ein Trainer sagt, nee, du machst jetzt das und das oder das machst du nicht mehr oder dies darfst du nicht mehr, weil ich will das nicht, sondern das war alles total professionell und habe mich einfach machen lassen. Das ist auch eine Wertschätzung dann, ohne was zu sagen. Und von der Seite kann ich eigentlich nie sagen, boah, da war jetzt da schwierig oder da weniger schwierig. Natürlich, jeder Mensch hat Ecken und Kanten und jeder hat andere Herangehensweise und jede Denkweise. Und wo viele Menschen aufeinandertreffen, ist auch vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit da. Aber grundsätzlich war das Verhältnis und das Arbeitsklima beim VfL bisher immer so gut, dass man sehr, sehr gut arbeiten konnte, ruhig arbeiten konnte. und man immer mit Spaß zur Arbeit gegangen ist.
Und wie läuft's gerade unter Kovac? Wie sieht da euer Austausch aus? Gibt's wöchentliche Sitzungen? Habt ihr Rituale, klare, feste Termine etc.? Wie
Also
funktioniert
es ist
so?
halt so, dass wir eigentlich jeden Tag sprechen, wir jeden Tag das Training durchsprechen, er mir trotzdem eine freie Hand lässt, ob ich mit den Torhütern früher rausgehe, später reingehe, was am Wochenende passiert, wie ich die Freundschaftsspiele einteile, wie die Inhalte sind. Also alles total, ich sage jetzt mal, entspannt und hochprofessionell. Er vertraut mir da auch total. Natürlich weiß man auch mal als Torwarttrainer dann oder als Zuarbeiter, so nenne ich mich dann mal auch, wie man gewisse Situationen anpacken muss. Aber wir haben da eigentlich ein blindes Verständnis. Ich weiß, was er will. Er weiß auch, was ich will. Von der Seite sind wir da eigentlich auch immer schnell auf der gleichen Wellenlänge. Klar, man hat Meetings, man hat Besprechungen, man trifft sich bei jeder Mahlzeit, man unterhält sich auf einem kurzen Dienstweg, man unterhält sich auf dem Flur, man unterhält sich wo auch immer. Ja, der Austausch ist ganz normal. Und wenn man was hat, dann nimmt man abends den Telefon in die Hand und ruft abends nochmal an und bespricht das dann, weil wir sind ja alle irgendwie gleich. Wir wollen alle, das haben das gleiche Ziel und deshalb ist es auch eine sehr, sehr offene Kommunikation.
Und was schätzt oder vielleicht bewunderst du am meisten bei Kovac?
Ich finde schon, ich bewundere schon, dass er natürlich dann während 90 Minuten ist er natürlich sehr emotional und auch sehr akribisch, sowieso akribisch, auch am Trainingsplatz, und ist dann auch sehr, ich sage mal, sehr direkt. Was ich an ihm schätze, er ist bei jeder Direktheit auch immer sehr, sehr ehrlich. Das schätze ich. Auch mit einem gewissen Zeitabstand, auch vielleicht zu schlechteren Spielen oder zu schlechteren Trainingseinheiten, dann auch sehr, sehr sachlich und nüchtern betrachtet. Ja, und auch nicht nachtragend, sondern wirklich professionell. Ist ein toller Trainer, ein toller Vorgesetzter, der auch Verständnis für familiäre Situationen hat, der sachlich nüchtern die Sachen betrachtet, aber der auch sehr, sehr direkt ist, und das liebe ich halt an Menschen, die mir lieber klar ins Gesicht sagen, das und das geht, das und das geht nicht, anstatt immer so rumzudrucksen und dann kriegt man doch mit, er ist unzufrieden, sondern ganz klar zu sagen, das und das ist es, und das schätze ich halt an ihm, und da sind wir, glaube ich, auch ähnlich gestrickt. Ich bin vielleicht dann in gewissen Situationen direkter und emotionaler vielleicht. Aber das muss ich vielleicht auch mit der Zeit noch lernen. Aber grundsätzlich ist es immer unterm Strich so, hat das gleiche Ziel und das sollte auch immer im Vordergrund stehen.
Dann hast du noch einen anderen Cheftrainer, Martin Schmidt, der ist so ganz anders als andere Bundesliga-Trainer. Der ist gelernter Mechaniker gewesen, hat früher als Kind in der Schweiz auch Schafe gehütet. Er sieht aus wie so ein alter Rockstar, galt als Kumpeltyp, als Trainer. Wie hast du ihn kennengelernt? Was ist so deine Anekdote, Martin Schmidt?
Ja, sehr, 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 sehr offen, sehr, sehr lustig auch. Trotzdem darf man nicht vergessen, die Bundesliga-Trainer stehen natürlich unter enormem Druck. So, wenn es auch zum Spiel geht, man merkt das so, das Kribbeln vorm Spiel, auch nach dem Spiel. Sonntags beschäftigt sich noch was. Die sind ja immer dabei. Die haben ja so viele andere Sachen auch noch im Kopf. Dann treffen mit der Geschäftsführung, dann müssen sie vielleicht noch zu den Sponsoren, dann haben sie Vorstandssitzung, dann ist dies, dann ist das. Das darf man schon alles nicht unterschätzen, aber trotzdem finde ich auch so ein Trainer, auch so Martin Schmidt war jemand, der auch in dem Büro dann nach einem gewissen Abstand vom Training eine sehr, sehr gute Lockerheit reingebracht hat, wo man auch mal Spaß hatte, wo man mal Flachs gemacht hat, wo man mal sich auf die Schippe genommen hat. Und dann ist es auch dann manchmal so, dann ist es nicht mehr so Trainer oder Spieler oder Trainer und Co-Trainer, sondern jeder ist irgendwie gleich. Und dann hat man, dann ist dieses, ich sage mal, das Fußballbusiness mal ein bisschen zur Seite und dann hat man einfach eine gute Basis und eine gute Stimmung. Aber man muss dann auch immer wissen, wann wird gearbeitet, zu welchem Zeitpunkt ist dann auch Flachs mal möglich oder nicht möglich. Und grundsätzlich, Martin Schmidt ist einfach ein lockerer Typ. Aber wie alle, wenn es dann zum Spiel geht, sind viele Trainer dann ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen positiv wie ausgewechselt.
Dann werden wir an der Stelle beim zweiten Teil dann weiterreden. Freue mich sehr, dass du bis hierhin dabei warst. Danke, lieber Pascal, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften und freue mich sehr auf den nächsten Teil mit dir. Danke erstmal.
Gerne.
Danke, ciao.
Ciao.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de